Vielleicht hast du durch Social Media mitbekommen, dass wir gerade auf Reisen sind. Und diese Reise ist in Tokio gestartet. Das war unser Zwischenziel auf dem Weg zu unserer eigentlichen Reisedestination, nämlich Hawaii. Und weil das so weit weg ist, macht es durchaus Sinn, einen Zwischenstopp einzulegen, um so ein bisschen den langen Weg zu entzerren. Und daher möchte ich dir heute von unseren Erlebnissen in den 3 Tagen dort berichten und auch von Beobachtungen, die ich bei den Menschen dort gemacht habe. Nebenan, kennst du? Dein neuer Lieblingspodcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag. Um neue Blickwinkel für Themen, die vielleicht bisher gar nicht in deinem Fokus waren, zu finden, spannende Geschichten zu erzählen, Menschen von nebenan eine Bühne zu geben und vor allem, um dir Freude zu machen. Los geht's! Viel Spaß! Ja, also erstmal Konnichiwa und herzlich willkommen bei der heutigen Episode. Warst du schon einmal in Tokio? Da würde sich jetzt gleich die erste Frage anschließen, nämlich, würdest du Tokio mit I oder mit Y schreiben? Grundsätzlich funktionieren wohl beide Schreibweisen. Aber wenn man einreist, prangt erstmal die Schreibweise mit Y ganz groß an der Wand. Da es wohl die englische und französische Schreibweise ist, wird diese weltweit also häufiger benutzt als die mit I, wie zum Beispiel in Deutschland. Ja, wieder was gelernt, dank Google. Der Name Tokio wurde der Stadt übrigens erst im Jahre 1868 verliehen. Übersetzt bedeutet das etwa östliche Hauptstadt. Bereits im Jahre 1910 lebten in Tokio 2 Millionen Menschen. Damit handelte es sich damals schon um eine der größten Städte der Welt. 2024 gilt sie als die größte Stadt der Welt auf Platz 1 mit 37,2 Millionen EinwohnerInnen. Gefolgt von Delhi und Shanghai, übrigens mit knapp 32 und fast 30 Millionen Menschen. Als Vergleich, die größte Stadt Deutschlands ist Berlin mit mehr als 3,6 Millionen registrierten Menschen. Gefolgt von Hamburg mit 1.852.478 und München mit fast 1,5 Millionen EinwohnerInnen. Also, Tokio ist richtig, richtig groß. Und das war auch das Krasseste auf den ersten Blick. Diese Menschenmenge und das zu jeder Uhrzeit. Hunderte strömen durch die Straßen, die U-Bahn-Schächte, die Geschäfte. Es ist heiß, 36 Grad, nur ab und zu ein Lüftchen. Das war ein Kulturschock, ich kann's dir sagen. Kein Wunder, dass Tokio komplett unterkellert zu sein scheint und unter der Erde eine Stadt unter der Stadt zu finden ist mit Geschäften, Restaurants, Gehwegen und weitestgehend angenehmen Temperaturen. Denn irgendwo müssen sich ja all diese Menschen auch bewegen können, ne? Doch der wahre Trumpf Tokios verbirgt sich 50 Meter tief unter der Großstadt. Riesige Kathedralen, getragen von insgesamt 59 mächtigen Säulen, sollen die Fluten in der Taifunsaison auffangen. Während der Trockenzeit locken die beeindruckenden Betonhallen Touristen an. 10 Meter dicke Rohre leiten die Regenmassen in 5 riesige Betonkübel unter der Erde mit 65 Metern Höhe und 32 Metern Breite. Es ist das größte Drainagesystem der Welt. 60 Kilometer Tunnel verbinden die unterirdischen Hallen, in denen sich das Wasser aus Straßen und Flüssen zu Taifunzeiten zu sammeln beginnt. Der Taifunregen kann aber selbst diese gewaltigen Räume schnell füllen. Pumpen mit einer Gesamtleistung von mehr als 13.500 PS schwemmen die Fluten deshalb aus den Betonhallen in den Fluss Edogawa, der in den Pazifik mündet. 200 Tonnen Wasser pro Sekunde können auf diese Weise aus der Stadt geschafft werden. Wahnsinn, oder? Aber nochmal zurück zu den Menschen, den vielen, vielen Menschen in dieser Stadt, plus übrigens den etwa 8 Millionen Touristen, die jährlich nach Tokio reisen. Obwohl es in den Tagen, in denen wir jetzt dort waren, so unglaublich heiß war und man sich eigentlich von klimatisierten Räumlichkeiten zu klimatisierten Räumlichkeiten bewegt hat, da durch die Häuserschluchten nur spärlich Wind wehen wollte, trugen die meisten Japaner lange Hosen. A. scheint das einfach zur Etikette zu gehören, da man gut gekleidet in die Arbeit geht, die meist männlich gelesenen Japaner auch richtig im Anzug und mit langem Hemd. Und B, und das fand ich das Interessantere, haben die japanischen Männer ein Problem mit ihrer Körperbehaarung? Oder sagen wir, sie haben mehr Probleme mit ihrer Körperbehaarung als andere Nationen. Auf dem Kopf soll es sprießen, und zwar bitte ordentlich. In einem Blog habe ich sogar gelesen, dass ein Japaner, der Geheimratsecken bekommt, in eine mitteltiefe Krise fällt und sich sogar kosmetischen Behandlungen unterzieht, um diesem Altersverfall entgegenzuwirken. Wie sehr das nun wirklich zutrifft, sei dahingestellt. Überhaupt alles, was ich heute erzähle, hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist zum Teil nur angelesenes Wissen. Also, wer andere Erfahrungen gemacht hat oder tieferes Wissen zu meinen Ausführungen besitzt, möge mich doch bitte in Kenntnis davon setzen. Aber was wohl definitiv der Fall ist, ist, dass der Markt für Haarentfernungsmittel in Japan boomt. Obwohl die Körperbehaarung jetzt eigentlich ohnehin bei Männlein und Weiblein eher spärlich ausfällt. Aber die drei Haare auf der Brust, die müssen dann weg. Sonst gilt es tatsächlich als unrein. Die Schambehaarung der Frau, falls vorhanden, gilt auf der anderen Seite aber als Zeichen für Weiblichkeit und Fruchtbarkeit. Und es gibt sogar Schamhaartoupees zu erwerben. Verrückt. Apropos unreinlich, das sind die japanischen Menschen so gar nicht. Es wird sehr viel Wert auf Körperpflege gelegt. Das geht damit los, dass vor einem entspannenden Bad erstmal gründlich geduscht wird. Was oftmals aber auch daran liegt, dass das Badewasser von der gesamten Familie benutzt wird und daher die gründliche Reinigung im Vorfeld wohl bestimmt im Sinne aller ist. Die richtige Begrüßung in Japan besteht übrigens darin, den Kopf und den Oberkörper leicht nach vorne zu neigen. Schulterklopfen oder Händeschütteln in der Öffentlichkeit ist nicht angemessen. Dies hat ebenfalls mit dem Reinlichkeitsaspekt zu tun. Und die Reinlichkeit hört auch bei den Toiletten nicht auf. Es gibt angewärmte Wasserbestrahlung für den Unterleib zur Reinigung nach dem Toilettengang und das in jeder Toilette, egal ob Hotel, Restaurant oder öffentliche Toilette. Dazu ist ein Desinfektionsmittelspender Standard. Ich finde, dass sich da Europa ganz, ganz, ganz viel abschauen könnte. Was ist das manchmal eklig auf unseren öffentlichen Toiletten, oder? Eine andere Beobachtung, die ich gemacht habe, ist, dass die Restaurants allesamt abends gut gefüllt sind. Viele Menschen haben wohl so eine kleine Wohnung, dass sie nicht mal eine Küche drin haben und daher nach Feierabend essen gehen. Außerdem dient diese Art der Nahrungsaufnahme wohl durchaus auch dem Socializing. Wir konnten sehr viele kleine Grüppchen beobachten, die ausgelassene Tischgespräche zu haben schienen und sich einfach gefreut haben, nach einem langen Arbeitstag noch zusammen sein zu können. Noch dazu ist das Essengehen in Tokio nicht besonders teuer. Da wir vom Jetlag ordentlich gebeutelt waren, verschoben sich unsere Wachstunden auch eher so in die Mittags- bis späte Abendzeit, was sich mit den Kindern jetzt eher so semi-gut eignete, muss ich sagen. Denn als Erwachsener, da könnte man es sehr gut aushalten im Nachtleben von Tokio. Es gibt unzählige Bars, Karaoke-Kneipen, Restaurants und Spielhallen mit den verrücktesten Spielautomaten und allein durch die Straßen zu laufen mit all der bunt leuchtenden und blinkenden Reklame an den Häusern ist absolut beeindruckend. Aber ich muss sagen, wir waren schon eher die Einzigen, die so spät noch mit Kindern rumliefen und ja, noch dazu durften sie natürlich nicht überall mit rein. So konnten wir zum Beispiel durch das hübsche Ausgeviertel Golden Guy im Stadtviertel Shinjuku auch nur durchlaufen und jetzt nicht irgendwie den Abend ausklingen lassen in einer dieser hübschen kleinen Bars. Naja, bei einem nächsten Mal vielleicht, wer weiß. Trotzdem reichte es für den ersten Eindruck absolut, was wir von der Stadt mitbekommen haben. Zum Beispiel die bekannteste Kreuzung der Welt, Shibuya Crossing. 5 Fußgängerampeln werden gleichzeitig grün und bis zu 2500 Menschen überqueren, manchmal gleichzeitig die Straße. Ja, das summiert sich dann schon mal schnell auf 250.000 Menschen am Tag rauf, ne? Wie krass! Im Vergleich, Mainz hat ca. 218.000 BewohnerInnen. Also, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ganz Mainz schiebt sich so über diese Ampel? Irre. Vielleicht hast du es ja auch bei Instagram gesehen, da habe ich nämlich ein Video davon hochgeladen. Da laufen jetzt nicht ganz so viele gleichzeitig rüber, aber doch eine beeindruckende Menge. die so gleichzeitig losläuft. Und solltest du es nicht gesehen haben, kannst du es noch nachholen, denn ich habe es in meinem Highlight Tokio gespeichert. Den Instagram-Account verlinke ich dir selbstverständlich in den Shownotes. Dieses Spektakel kann man übrigens auch von oben aus anschauen, zum Beispiel aus dem ersten Stock eines Geschäftshauses, denn dort ist ein Starbucks. Also kannst einen Kaffee trinken gehen und nebenbei auf diese Kreuzung hinunterblicken. Dort tummeln sich natürlich sehr, sehr viele Menschen, um auch einen Blick zu erhaschen oder ein Video oder ein Foto von dort oben zu machen. Deswegen, wer dann länger und ruhiger dem ganzen Spektakel zusehen möchte, der kann noch einen Stock höher fahren und im zweiten Stock für eine Stunde einen Sitzplatz mieten, umgerechnet so circa 10 Euro, anscheinend sogar mit Essen und Trinken inklusive. Das haben wir jetzt nicht gemacht, aber stelle ich mir jetzt auch ganz nett vor. Shibuya Sky ist ein weiterer beliebter Aussichtspunkt auf die Shibuya-Kreuzung. Von dort hast du einen 360-Grad-Ausblick über die Stadt inklusive eben dieser Kreuzung. Die Rooftop Observation Zone liegt stolze 229 Meter hoch und ist also perfekt für Fotos geeignet. Besonders bei Sonnenuntergang und im Dunkeln kannst du von dort aus tolle Fotos über die Kreuzung machen. Der Eintritt zu Shibuya Sky kostet für Erwachsene 2200 Yen, umgerechnet zurzeit also circa 13 Euro, wenn du es vorab online buchst, und vor Ort würdest du nochmal 300 Yen mehr bezahlen. Was auch eine verrückte Touristenattraktion ist, ist ein riesiger LED-Bildschirm in 4K-Qualität, der dank seiner gebogenen Form einen 3D-Effekt erzeugen kann. Dort erscheint in regelmäßigen Abständen eine riesige digitale 3D-Katze, die den Anschein macht, dass sie im nächsten Moment vom Dach springt. Die Passanten können den ganzen Tag dort zuschauen, wie sie aufsteht, hellwach ist und am Abend wieder einschläft. Die Katze ist übrigens das Wahrzeichen des Stadtteils Shinjuku. Wirklich erstaunlich sind zudem die vielen kleinen Oasen, die zwischen den riesigen Hochhäusern geschaffen wurden. Durchaus auch mit viel Grün. Jeder Zentimeter in dieser Metropole wird sinnvoll genutzt. Die Grünflächen der kompletten Region Tokios entsprechen etwa 52% der Gesamtfläche. Bei den 23 Bezirken der Hauptstadt sind es etwa 24%, und zwar oftmals dort, wo man es am wenigsten vermutet. Ein Beispiel ist der Meguro-Dachgarten. An einem Verkehrsknotenpunkt über der Stadtautobahn gibt es dort über 1000 Bäume, Spielplätze, Weinreben, einen Bambushain sowie einen japanischen Garten. Diese urbane Oase liegt bis zu 35 Meter über dem Straßenniveau. Also, wer hätte das gedacht? Über der Autobahn ein Dachgarten. Dem berühmten Tokyo Tower, der 1958 nach dem Vorbild des Eiffelturms in Stahlfachwerkbauweise erbaut wurde, als Fernsehturm im Shiba Park im Stadtbezirk Minato steht und eines der Wahrzeichen von Tokio darstellt, haben wir leider nicht gesehen, was besonders mein Cousin sehr schade fand, da er diesen Turm mal als Modell nachgebaut hat und gerne ein Foto davon gehabt hätte, also sorry nochmal. Dafür war Benjamin aber noch mit unseren Kindern beim beliebten Michi-Schrein, während ich in der Zeit an einer Online-Fortbildung teilgenommen habe. Der Michi-Schrein ist insofern spannend, da er dem Kaiser Michi und seiner Frau Shogun gewidmet ist und im Jahre 1920, also genau 8 Jahre nach dem Tod des Kaisers und 6 Jahre nach dem Tod der Kaiserin, errichtet wurde, während des Zweiten Weltkriegs zerstört wurde, aber auch sofort wieder aufgebaut wurde. Denn Kaiser Michi war der erste Kaiser sozusagen des modernen Japans und öffnete Japan der Welt. Vorher war das wirklich so ein Inselstaat, wo nichts nach draußen ging und nichts reinkam, und er war der Erste, der ja Tür und Tor geöffnet hat. Auf dem Gelände sollen bis zu 100.000 Bäume gepflanzt worden sein, die aus ganz Japan gespendet wurden. Aus diesem Grund ist der Schrein ja eine der grünsten Oasen der Stadt und auch deswegen sehr, sehr beliebt. Ein absolutes Highlight für uns vier war aber definitiv das Teamlabs Planets. Eine interaktive Kunstinstallation mit digitaler Technologie. Zu Beginn mussten wir unsere Schuhe ausziehen, denn es ging innen drin zum Teil durch Stoff, aber auch viel durch Wasser. Ja, und die Ausstellung ist gedacht, dass sozusagen die vielen Licht-, Wasser- und Soundeffekte eine Verbindung zwischen der digitalen Welt und der Natur herstellen sollen. Das war absolut irre, beeindruckend, absolut empfehlenswert. Also uns hat sogar so gut gefallen, dass wir nochmal ein zweites Mal durchgehuscht sind. Die zählen ja nicht mit, wer da durchgeht, und die so an den Knotenpunkten stehen, wissen jetzt auch nicht, ob man schon mal vorbeigekommen ist oder nicht. Also wir sind dann einfach nochmal durch und war nochmal toll. Allerdings waren natürlich diese Überraschungseffekte, die durch die Technologie erzeugt wurde, jetzt nicht mehr so groß, aber trotzdem nochmal sehr, sehr imposant. Bei Instagram kannst du übrigens auch dazu ein Reel gucken und auf meinem Profil anschauen. Ach, und witzig war dann auch in diesem Ding, dass es extra Toilettenpantoffel gab, die man sich anziehen konnte, wenn man mal austreten gehen musste. Und anscheinend gibt es diese Toilettenpantoffeln in ganz traditionellen Hotels und Restaurants immer. Denn man streift die Schuhe ab, bevor man eintritt, da man ja auf dem Boden sitzend normalerweise isst in Japan, und auch die Futons zum Schlafen direkt auf den Boden gelegt werden. Und da möchte man ja natürlich nicht den Dreck durch Straßenschuhe haben und möchte den vermeiden, ne? Wenn wir essen gegangen sind, dann waren wir Dumplings, Sushi oder Gyoza essen. Das ist sehr, sehr japanisch und sehr, sehr lecker. Wenngleich aber nie in so einem richtig traditionellen Restaurant. Also wir saßen schon immer auf Stühlen oder Bänken. Aber in Tokio findest du auch jegliche andere Art von Nationalitäten, Restaurants. Also kannst du essen gehen, was immer du möchtest. Gibt ja auch so crazy Restaurants mit ganz außergewöhnlichen Sachen. Das haben wir aber alles nicht gemacht. An den Hochhäusern gibt es oftmals hochkant beschriftet, welche Restaurants sich wo befinden, denn wenn du so ein 10-stöckiges Haus hast, dann hast du da auch durchaus 10 Restaurants drin, und damit du weißt, in welchen Stock du fahren musst mit dem Aufzug, ist es dann so hochkant aufgeschrieben. Also musst du ein bisschen lesen, bevor du weißt, wo du eigentlich hin möchtest. Ich glaube aber, dass man bei der Restaurantwahl tendenziell jetzt eh nicht so viel falsch machen kann. Was wir so gesehen haben, das sah alles sehr, sehr köstlich aus, und ja, Google-Bewertungen können dir dann vielleicht ein bisschen helfen und dich unterstützen bei der Qual der Wahl, weil es einfach so unglaublich, unfassbar viele Möglichkeiten gibt. Kleine Garküchen mit ganz wenigen Sitzplätzen, wo auf offenem Feuer kleine Spießchen gebraten werden, gibt es vor allem im sogenannten Fressgässchen. Omoide Yokosho heißt das Sträßchen. Ich hoffe, man spricht es so aus. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das ist so schmal, dass du eigentlich mit ausgestreckten Händen fast links und rechts an die Häuser fassen kannst. Und da waren tatsächlich alle von diesen kleinen Garküchen voll. Die haben manchmal nur 5 Sitzplätze. Ja, dann ist das Ding ausgebucht, ne? Also von daher sind wir dort nur durchgelaufen und haben geguckt, aber sind dort nicht essen gegangen. Essen und Trinken in der Öffentlichkeit wird übrigens nicht gerne gesehen, und es gibt auch fast keine Mülleimer in der Stadt. Das war jetzt für uns ehrlich gesagt nicht immer einfach, da leider alles in Japan nochmal und nochmal mit Plastik umhüllt ist und man sehr, sehr viel Verpackungsmüll hat in kurzer Zeit, den man dann aber nirgendwo entsorgen kann. Die Abschaffung der öffentlichen Mülleimer in Japan ist direkt verbunden mit einem, ja, wenn nicht dem traumatischen Erlebnis der japanischen Gesellschaft vor dem Reaktorunfall in Fukushima. Im Jahr 1995 verübte nämlich die Weltuntergangssekte Aum Shinrikyo, in Deutschland vor allem als Aum-Sekte bekannt, einen Giftgasanschlag auf die Tokioter U-Bahn, bei dem 12 Menschen starben. Der Schock über diesen Anschlag, der wie aus dem Nichts gekommen zu sein schien und mit der Tokioter U-Bahn ein Herz der modernen japanischen Gesellschaft angriff, führte zu weitreichenden Maßnahmen, um die Sicherheit zu erhöhen. Eine dieser Maßnahmen bestand darin, die öffentlichen Mülleimer zuerst zu versiegeln und anschließend ganz abzubauen, um mögliche Ablageorte für Bomben und andere Terrormittel zu minimieren. Ganz wenige Ausnahmen bilden einige Parks und Bahnhöfe, in denen Mülleimer wieder aufgestellt wurden. Das Erstaunliche aber ist, dass trotz der fehlenden Mülleimer Tokio eine der saubersten Städte der Welt ist. Was übrigens auch sehr außergewöhnlich ist, auch gerade im Kontrast zu Amerika, wo wir ja jetzt zum Zeitpunkt dieser Podcastaufnahme sind und wo die Menschen mitunter von ihren Trinkgeldern leben, ist, dass man in Tokio kein Trinkgeld gibt. Ja, es gilt regelrecht als unhöflich, denn für die Japaner gehört der gute Service selbstverständlich dazu und ist sozusagen im Preis inbegriffen. Manche sehen es sogar als abschätzig an, weil man durch Trinkgeldgabe quasi davon ausgehen würde, dass der Mensch schlecht verdiene. Der Kellner würde einem tatsächlich hinterherlaufen, auch mit ein paar Cent, um vielleicht wohlgemeintes, aber eben zu viel bezahltes Geld zurückzugeben. Ich persönlich empfand das als sehr, sehr angenehm, mal nicht rechnen zu müssen, was man denn nun gibt, was angemessen ist und ja, sich einfach darüber zu freuen, dass man tollen Service hat, ohne eine Erwartungshaltung des Gegenübers. Überhaupt sind die Japaner sehr höflich und zuvorkommend in Dienstleistungsberufen. Wir waren zum Beispiel kaum im Hotel, als schon zwei Menschen kamen, um uns das Gepäck abzunehmen und uns, ja, das dann auch später aufs Zimmer zu bringen. Und dafür wollten sie aber gar kein Trinkgeld, also sie haben abgelehnt. Oder bei Starbucks und auch in anderen Lokalitäten wurden wir wirklich aufs Freundlichste bedient und gerade in Restaurants bekamen unsere Kinder immer ganz liebevoll so eigenes, hübsches Kindergeschirr an die Hand. Ja, war richtig nett. Hingegen Gentlemen auf der Straße oder in der U-Bahn habe ich nicht erlebt. Wir haben für unsere Reise dank Schnorchelausrüstung und unserer zwei Kinder ja nicht gerade wenig Gepäck. Das hat jetzt aber ehrlich gesagt keinen Japaner dazu verleitet, mir mal zur Hand zu gehen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt so in der U-Bahn mit mehreren Gepäckstücken gleichzeitig versucht habe, die doch durchaus nicht wenigen Treppen in den Schächten zu bewältigen, kam jetzt keiner und hat gefragt, ob er mal meinen Koffer tragen durfte. Ich meine, Gott sei Dank gibt es ja viele Rolltreppen und auch Aufzüge, aber wenn man in diesem riesigen Tunnelsystem eben mal den falschen Ausgang erwischt oder ja in die falsche Richtung gelaufen ist, dann sind da halt dann nur Treppen. Und bevor man wieder zurücklatscht, nimmt man halt dann die Treppen und das können ganz schön viele sein. Auch in der Bahn selbst, da ist niemand aufgestanden, um den Kindern zum Beispiel einen Platz anzubieten, damit die nicht umfallen bei der Fahrt, aber ja, wer sitzt, der sitzt und glotzt in sein Smartphone. Ja, das ist natürlich bei uns in den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht anders, dass jeder irgendwie oder fast jeder oder viele in ihr Smartphone gucken. Aber in Japan hat es noch auch einen anderen Grund, denn jemanden mit sehr intensivem Blickkontakt oder ja, Augenkontakt zu fixieren, gilt als unangemessen und beleidigend, zu neugierig seiend. Deswegen, ja, was bleibt einem dann anderes übrig, wenn man da dicht gedrängt steht oder sitzt? Dann guckt man halt lieber in sein Smartphone, als den anderen anzustarren, ne? Grundsätzlich würde ich sagen, sind japanische Menschen viel zurückhaltender als europäische. Tokio an sich ist zwar eine laute und quirlige Stadt, aber der Mensch an sich, der ist eher leise. Es wird nicht rumgeschrien oder sich allzu laut unterhalten, damit man eben seine Mitmenschen nicht belästigt. Und ich habe sogar gelesen, dass in Japan in der Öffentlichkeit das Handy prinzipiell auf stumm steht. Also man führt keine Telefonate in der U-Bahn zum Beispiel, denn was privat ist, soll privat bleiben und gehört eben nicht in die Öffentlichkeit. Man hört auch Kinder nicht wirklich laut. Also da sind unsere Kinder schon eher mal aufgefallen, wenn sie gerade so eine impulsive Phase hatten. Aber dem Ausländer wird wohl schon auch so diese Fauxpas verziehen, die wir ja aus Unwissenheit machen, dass man das eben eigentlich so nicht macht in der Öffentlichkeit. Was aber auch mal passiert ist, ist, dass wir zum Beispiel so unbewusst im Weg standen, weil wir aufs Handy geguckt haben, um zu gucken, ob wir auf dem richtigen Weg sind und dann ein Japaner hinter uns stand, der halt einfach gewartet hat, bis wir fertig sind, anstatt uns darauf aufmerksam zu machen, dass wir halt seinen Weg blockieren. Fand ich ganz spannend, ja. Bei uns würde man entweder angerempelt werden oder es würde halt zumindest jemand was sagen, denke ich. Ein weiterer Aspekt, der japanische von europäischen Menschen unterscheidet, ist auch die Mandelform der Augen. Das fiel natürlich auch besonders den Kindern auf und ja, wir haben dann mal nachgelesen, dass dieser Unterschied ja sich schon vor sehr, sehr langer Zeit entwickelt hat, als die Menschen anfingen, die Erde zu besiedeln. Und in Asien mussten sich die Menschen einfach sehr starker Sonne aussetzen, aber eben auch mit Schnee und Wind zurechtkommen. Und das ging besser mit verengten Augen. Das heißt aber nicht, dass die Sehleistung schlechter oder nicht so ausgeprägt wäre wie jetzt bei runderen Augen. Also die Form der Augen ist quasi den klimatischen Bedingungen angepasst. Ach, und noch ein sehr, sehr großer Unterschied zu Deutschland ist, die japanische Eisenbahn ist weltweit bekannt für ihre Effizienz und Pünktlichkeit. Daher habe ich dazu auch noch 10 interessante Fakten. Erstens, der Hochgeschwindigkeitszug, auch bekannt als Bullet Train, 1964 wurde der erstmals in Betrieb genommen, kann Geschwindigkeiten von bis zu 320 km/h erreichen. Japanische Züge sind extrem pünktlich und Verspätungen werden in Sekunden gemessen und durchschnittliche Verspätungen sind oft weniger als eine Minute. Es gibt in Japan mehr als 5000 Bahnhöfe und einige der größten und verkehrsreichsten Bahnhöfe der Welt befinden sich dort, wie jetzt zum Beispiel Shinjuku, wo wir gewohnt haben, oder Tokyo Station. Zugführer und Bahnpersonal sind hoch ausgebildet und sehr respektiert in Japan. Fünftens, japanische Züge und Bahnhöfe sind bemerkenswert sauber. Es gibt spezielle Reinigungsteams, die Hochgeschwindigkeitszüge innerhalb weniger Minuten reinigen. Ich habe gelesen, in 7 Minuten. Saukrass. Das elektronische Zahlungssystem Suica und Pasmo ermöglicht es Reisenden, einfach und bequem durch die Stadt zu fahren, ohne ständig neue Tickets kaufen zu müssen. Wir hatten zum Beispiel das Ticket einfach auf dem Handy, haben immer mal wieder einen Geldbetrag draufgeladen und dann einfach unser Handy auf das Drehkreuz gelegt und dann wurde der Betrag abgezogen. Also sehr, sehr easy. Der 7. Aspekt. Viele Bahnhöfe haben eigene Melodien, die spielen, wenn ein Zug ankommt oder abfährt. Diese Melodien sind oft einzigartige Kompositionen, die für den jeweiligen Bahnhof erstellt wurden. Dann gibt es an einigen Bahnhöfen Kapselhotels für Reisende, die eine Übernachtungsmöglichkeit in der Nähe ihres Zugs suchen. Und neben den Hochgeschwindigkeitszügen gibt es viele verschiedene Arten von Zügen, von Pendlerzügen über Luxuszüge bis hin zu Sightseeing-Zügen, die speziell für Touristen entwickelt wurden. Und der letzte interessante Fakt ist die Privatisierung. Viele der japanischen Eisenbahnunternehmen, die einst staatlich waren, wurden in den 80er Jahren privatisiert, was zu einer Verbesserung der Effizienz und des Service führte. In Japan gilt tatsächlich die Zufriedenheit des Kunden als höchste Rentabilität. Also Deutschland, hört mal zu und schneidet euch ein Scheibchen ab. Eine sehr lustige und für heute letzte Beobachtung, die ich mit euch teilen will, waren noch die Bauarbeiter. Die hatten so Ganzkörperschutzanzüge an, aber in die waren Ventilatoren eingebaut. Was sicher absolut hilfreich bei dieser Hitze war, vermute ich. Und Ventilatoren ist sowieso mein nächstes und letztes Stichwort, denn man sah nicht wenige Menschen, die einen Handventilator in der Hand hielten, um sich damit dann das Gesicht zu erfrischen, wenn sie zum Beispiel aus einem klimatisierten Gebäude raus mussten und bis sie dann wieder in einem klimatisierten Bereich waren, haben sie sich eben diesen Ventilator ins Gesicht gehalten. Unsere Tochter hätte so gerne einen gehabt und ganz ehrlich, wenn wir da noch länger geblieben wären, hätten wir bestimmt auch sowas gekauft, weil die gab es in allen Farben, Formen. Da hätte man sich schon was Tolles aussuchen können, aber für die kurze Zeit haben wir es auch mit reinem Schwitzen geschafft. Ja, und jetzt bleibt mir nur noch, dir erfrischende Grüße mit einem Hauch Meeresbrise und Palmenrascheln zu senden. Und da ich im Vorfeld ja gefragt habe, wer spezielle Grüße von Hawaii möchte, werde ich nun noch die Gelegenheit nutzen und sie an dieser Stelle loswerden. Ich grüße also Arno und Diana aus Freistadt von ganzem Herzen. Die beiden sind genauso große Hawaii-Fans wie wir und ich durfte sie damals bei meinem Ausbildungsweg zur Kinesiologin kennenlernen. Arno hat sogar die echte hawaiianische Lomi Lomi Nui Massage gelernt und diese durfte ich bei ihm auch schon erfahren. Oh mein Gott, solltest du jemals die Möglichkeit haben, do it. Ich grüße aber auch meine liebe Barbara von Stärken Stärken, die mich als Kollegin, Resilienzleaderin und Freundin auf meinem Lebensweg begleitet. Sie stemmt 2 Praxen, gibt Workshops, reist dabei durch Deutschland und ist nebenbei eine großartige Mutter. Schöne Sommerpause wünsche ich dir, liebe Barbara. Schnauf auch mal durch und genieß die Zeit. Dann grüße ich Sandra aus Mainz mit ihrer Familie, die gerade eine hoffentlich wunderbare Zeit auf Kreta erlebt. Und wir haben uns über unsere Kinder kennengelernt und freuen uns natürlich immer sehr über die gemeinsamen Playdates und Begegnungen und natürlich vor allem jetzt auf das Wiedersehen nach den Sommerferien. Ich grüße Kerstin, die gerade ein paar wundervolle Tage in Wien verbringt, mit Schmetterlingen im Bauch die Welt entdeckt und eine ganz tolle Wegbegleiterin in meinem Leben darstellt. Ich grüße Franzi und ihre Familie, die ich beim Resilienz-Workshop von Stärken stärken kennen und schätzen gelernt habe. Und Franzi ist eine wahnsinnige Powerfrau und Business-Mom, die gerade nebst drei Kindern ein wundervolles, ganzheitliches Zentrum in Weiden in der Oberpfalz aufgebaut hat. Also schaut mal vorbei beim Gesund und Glücklich. Außerdem grüße ich Birgit und ihre Familie und diesen wunderbaren Herzensmensch habe ich ebenfalls vor 3 Jahren in diesem Resilienz-Workshop für Mamas kennengelernt und sie reist mit ihrer Familie in den Sommerferien auch nach Kreta und genießt dort hoffentlich eine tolle und erholsame Auszeit, genauso wie sie es verdient hat. Weitere Grüße gehen nach Italien an Julia und ihre Familie. Julia ist eine wundervolle Seele, die ich auf Instagram kennengelernt habe und die Eltern mit gefühlsstarken Kindern begleitet. Charme, Witz und absolute Offenheit sind ihre Stärken. Hör doch gern mal rein in unsere gemeinsame Podcast-Folge. Das war übrigens Episode 19. Ganz viel Spaß und eine tolle Zeit für euch. Auch in Italien, um genau zu sein in Cavallino, sind Pamela und Holger. Die zwei Süßen haben sich einen Wohnanhänger zugelegt und genießen jetzt La Dolce Vita. Pamela habe ich damals im Rahmen meines FSJ kennengelernt und all die Jahre hat der Kontakt gehalten, was ich unfassbar schön finde. Fast 25 Jahre ist das nun schon her, das ist echt verrückt. Ich grüße außerdem Anne, eine Sprecherkollegin, die ich auch auf Instagram kennengelernt habe, immer wieder bei Workshops treffe und die mir nicht nur mit ihren Posts gute Laune macht, sondern deren private Nachrichten ich auch unglaublich schätze. Ich freue mich schon sehr auf unser Live-Treffen, liebe Anne. Und ich grüße Mandy, die auch als Zugezogene in Rheinland-Pfalz lebt, meinen Content und Podcast verfolgt und mir immer wieder liebe Nachrichten sendet und Feedback gibt. Danke von Herzen dafür. Ich hoffe, dass auch du gerade einen wunderbaren Sommer erlebst. Selbstverständlich gehen meine Grüße auch an alle anderen Podcast-HörerInnen, Freunde und Familie raus, die mich hier bei Nebenan Kennste verfolgen und begleiten. Das ist so wunderbar für mich und ich sage ganz, ganz herzlichen Dank. Solltest du jetzt auch noch die Lust verspüren, mal einen persönlichen Gruß im Podcast zu erhalten? Wir sind ja noch ein bisschen unterwegs, du musst dazu auch nicht selbst im Urlaub sein oder so. Ich sende auch Grüße auf deine Terrasse oder deinen Balkon. Oder in deine Wohnung. Schreib mir einfach und dann kann ich bei der nächsten Solo-Folge einen Gruß an dich versenden mit der Geschichte, woher wir uns kennen. Und damit möchte ich jetzt noch abschließend überleiten zu meinem Werbeblock, denn solltest du in der Zwischenzeit selber das Bedürfnis verspüren, an deiner Stimme, Ausdruckskraft oder Lebendigkeit im Erzählen arbeiten zu wollen oder deine eigene individuelle Stimme erstmal entdecken zu wollen, dann melde dich gerne bei mir und wir finden raus, was es braucht, um genau das zu erreichen. Kontaktdaten, wie immer, ebenfalls in den Shownotes. Diese Folge wurde eingesprochen mit dem IXM-Podcaster von Yellowtech. Und auch den Link mit einem kleinen Rabattcode findest du ebenfalls in den Shownotes. Ich sage jetzt alles Liebe, deine Vera von Nebenan Kennste. Dein Podcast mit Geschichten aus dem Alltag. Für den Alltag.